Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer der prominentesten Stimmen der US-amerikanischen Literatur, T.C. Boyle, hat uns von seinen Eindrücken von der Hatz auf Migranten in seiner Heimat Kalifornien erzählt. Das später in der Sendung. Zuerst widmen wir uns aber einem Amor Mixtus, einem gemischten Liebesgott. Schön, dass Sie zuhören. Im Frühjahr war auf der Leipziger Buchmesse großer Norwegen-Schwerpunkt und wir waren verabredet mit einer Autorin, die norwegisch-österreichische Wurzeln hat, deshalb auch fließend Deutsch spricht. Super, dachten wir, doch dann wurde Wenche Mühleisen, ja, war sie verhindert. Sie konnte nicht kommen, sie war auch ganz betrübt, aber wir haben es versprochen, das holen wir nach. Und jetzt sind wir mit ihr verbunden, in Oslo, wo sie lebt. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Wenke.
Dankeschön und Grüße aus Oslo. Ich denke, etwas kühler, als es bei euch Deutschland ist.
Bei uns ist es richtig, richtig schön heiß. Wenke, wir haben uns auf das norwegische Du verständigt. Du hast gesagt, in Norwegen sieht sich kein Mensch. Ja, und es ist für dich so merkwürdig. Also, hallo Wenke. Alles, wovor ich Angst habe, ist schon passiert. So heißt ein Roman bei uns und auch auf Norwegisch mit diesem Satz. Was ist denn schon alles passiert, wovor deine Romanheldin Angst hat?
Ja, meine Romanheldin befindet sich in einer Lebenskrise am Anfang des Romans. Sie ist von ihrem Mann für eine jüngere Frau verlassen worden. Es ist mitten in der Pandemie, sie erlebt eine doppelte Isolation, einen Identitätsverlust. Was sind die Möglichkeiten im Leben, wenn man 69 ist für eine reife Frau? Zwei Fragen stellen sich. Eins, werde ich je wieder in meinem Leben neben einem anderen Menschen, einem Geliebten liegen? Und dann kommt gleich die schreckliche zweite Frage. Und wenn, wie kann ich es aushalten, mich einem fremden Menschen gegenüber zu entblößen mit meinem 69-jährigen Körper? Also das ist der ziemlich düstere Anfang des Romans.
Vielleicht sollten wir noch dazu fügen, dass deine Heldin einen intellektuellen Beruf hat, sie ist sehr reflektiert, sie ist auch materiell gut situiert und sie ist extrem cool, was ihren Blick so auf die Umwelt betrifft, ja, also wie sie ja das Leben, die Welt und die Männer beobachtet, das ist schon ziemlich cool. Wie hast du dir diese Frau ausgedacht?
Ja, das ist jetzt mein fünfter Roman und ich habe eine Tendenz, Fragen zu untersuchen, wofür ich selbst keine Antwort habe. Und ich teile einige Erfahrungen mit meiner Heldin oder Anti-Heldin, in dem Sinne, dass auch ich einen Ehebruch erlebt habe, dass auch ich ungefähr in ihrem Alter bin und auch ich einen intellektuellen Beruf habe. Und das sind ja, jetzt abgesehen davon, dass nicht alle Menschen in der Mittelklasse leben, sind das ziemlich allgemeine Erfahrungen. Also Leute, in Norwegen scheiden sich so circa 50% aller Leute. Und das Interessante dabei ist, dass im Anfang, also bevor der mittleren Jahre, sind es Frauen, die ihre Männer verlassen, was vielleicht ein Ergebnis des Feminismus ist. Aber später im Leben sind es die Männer, die die Frauen für jüngere Frauen verlassen. Und dieses Thema hat mich interessiert und besonders, wenn es darum geht, dass eine Frau in dem Alter sich sozusagen nicht nur für ihre Enkelkinder interessiert oder auf Rentenreisen nach Portugal, sondern faktisch ein Interesse hat, vielleicht noch für Liebe und Erotik.
Ich meine, diese Sehnsucht nach Nähe und nach Sexualität, die wird sehr deutlich geschildert und das wird in dem Roman auch sehr offenherzig, sehr intensiv beschrieben. Hat dich das Überwindung gekostet, es so zu formulieren und so zu schreiben?
Ja, das hat mich Überwindung gekostet. Ich hatte eine Motivation. Und meine Motivation ich lese ja seit der Jugend sehr gerne und viele und ich lese vor allem auch männliche Autoren und weibliche Autoren. Aber ich bin es eben sehr gewohnt durch meine Leserjahre, die existenziellen, die erotischen und sexuellen Krisen Männer zu lesen und sehr wenige von Frauen, vor allem ältere Frauen oder reife Frauen. Und ich dachte, ich will das versuchen. Und ich nahm mir vor, ob es irgendwie möglich sein kann, die Sexualität konkret zu beschreiben, also nicht durch so schwebende Metaphern, und dachte, das geht garantiert schief, aber ich will es versuchen. Und ja, das war also mein Versuch.
Ich meine, es sind sehr intensive Sexszenen, darunter auch mit einer Frau. Ich habe mir gedacht, in der amerikanischen Ausgabe, wenn es je dazu kommt, wird mit Sicherheit eine Triggerwarnung vorne im Buch stehen. Contains ja, explicit sex. Aber also ich frage das auch, weil du keinen großen Hehl draus machst, dass dieser Roman doch sehr autofiktional ist, also viel Selbsterlebtes und Erfahrenes enthält. Und deine Protagonistin, die traut sich ja dann doch auch offene erotische Wege einzuschlagen, meldet sich bei einer Online-Plattform an. Ich habe gelesen, dass du das auch gemacht hast und dich gleich bei 3 Plattformen angemeldet hast. War das wirklich nur zur Recherche?
Nein, aber ja. Also es war so, dass wie ich dazu kam, dass meine Heldin, dass ich sie auf Tinder schicken wollte, dann war mir klar, dass ich das sehr schwer beschreiben kann, weil ich war noch nie in meinem Leben auf einem Dating-App und ich hatte, muss ich zugeben, Vorurteile, ich hatte einen Schrecken davor und Vorurteile dagegen, die wurden zwar auch bestätigt, aber trotzdem. Und ich bin ja gewohnt, als ich Akademikerin Feldarbeit zu machen, also dachte ich, jetzt mache ich Feldarbeit und meldete mich in 3 Apps an, aber eben auch aus eigener Interesse. Und dadurch sammelte ich genug Erfahrungen, um so einigermaßen authentisch diese meiner Heldin ihre Erlebnisse auf den Apps zu beschreiben. Und das ist ja eine irre Welt. Also gerade in der Pandemie, und die Pandemie ist die Zeit des Romans, waren ja also die Möglichkeiten, Menschen zu begegnen, sehr begrenzt. Und da bekamen Dating-Apps einen großen Aufschwung. Ich meine, eine App wie Tinder hat zum Beispiel also monatlich ungefähr 75 Millionen Nutzer. Und ich meine, der Sinn von diesen ganzen Apps ist ja eigentlich nicht, dass man einen Partner findet oder sexuelle Begegnungen, sondern dass man daran scheitert und immer wieder versucht und das, wie heißt das, das Abonnement aufrechterhält und weiterzahlt. Also es ist eine Art Spielabhängigkeit, die man da erlebt.
Und ist das dir dann so selber so gegangen? Ich meine, nach dem zu folgern, was deiner Heldin widerfährt und wem sie da so begegnet, muss das ja ganz schön skurril gewesen sein.
Ja, es war ein ziemliches Abenteuer, auch in dem Sinne, dass ich plötzlich mich in einer Welt befinde, wo menschliche Beziehungen eine Sprache des Marktes haben. Also, was ist mein Marktwert als 69-jährige Frau? Ich muss damit rechnen, dass es hauptsächlich ältere Männer sind, auf denen man da Likes und Dates bekommt, während Männer gleichen Alters damit rechnen können, dass es eher auch jüngere Frauen sind. Also die, wie soll ich sagen, die Gender- und Geschlechterstrukturen werden sehr deutlich auf diesen Apps, was natürlich für Frauen vor allem sehr abschreckend sein kann. Aber es ist wie immer in der Geschichte die technologischen Möglichkeiten, die es gibt, die befinden sich auch auf der Ebene der Erotik und der Sexualität. Es ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir haben alle Freunde und Bekannte, die dann tatsächlich auch jemanden begegnen, zu denen sie dann vielleicht eine lange dauernde Beziehung hatten.
Also als ich deinen Roman gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde mich nie auf so einer Online-Plattform anmelden. Das ist ja so peinlich. Ich meine, also ich gestehe hier, dass ich, sagen wir mal, auch mich dieser Altersklasse deiner Heldin nähere. Aber vor diesem stechend scharfen Blick, den sie da auf die Kandidaten anlegt, da bin ich beim Lesen förmlich zurückgezogen. Ich meine, meine Güte, sie hat jetzt auch nicht mehr die Figur wie mit 30, aber wenn da einer kommt mit Wabbelbauch und Altersflecken, da gibt sie sowas von kein Pardon, fand ich zwischendurch ganz schön unfair.
Aber das erstaunt mich eigentlich, dass du das sagst, weil ich denke, sie hat einen, wie sagt man das auf Deutsch, auch einen gnädigen Blick auf die anderen, weil sie selbst ihren Verfall so deutlich erlebt. Aber ja, ich meine, sie sieht mit offenen Augen, aber sie sieht eigentlich mit viel Empathie auch auf ihre Mitspieler. Und also diese Selbsthärtung, die dieses Spiel verlangt, das schafft sie ja nicht. Also sie, im Gegensatz zu ihrer Freundin Eben, die da viel pragmatischer ist in ihrer Einstellung, sie schafft es ja, meine Heldin, eben nicht. Und in dem Sinne ist ihre erste erotische Begegnung nach also ihren Bruch und Zusammenbruch ja ein ehemaliger Freund von ihrer Jugendzeit, der sozusagen ihren erotischen Selbstwert wieder öffnet. Mhm. Also sie ist ja eigentlich nicht so cool, wie du sie darstellst vielleicht.
Naja, mir kam sie auf jeden Fall so vor. Ich habe mir so vorgestellt, ich sitze mit ihr gegenüber im Lokal. Aber mal was anderes, Wenke. Du hast ja bestimmt in Norwegen schon auf das Roman öffentlich gelesen. Wie waren da eigentlich die Reaktionen im Publikum? Bei uns in Deutschland ist das Thema Begehren im Alter, um es mal ganz vornehm auszudrücken, ja doch ein ziemliches Tabu. Bei euch da oben nicht mehr, nicht so?
Doch, ich würde schon sagen, es ist, dass obens eine Sprache dafür fehlt. Und vor allem, wenn es um weibliche Sexualität geht, die ja sonst auch relativ tabuisiert ist, aber schon, ich meine, schon seit den 70er Jahren und durch den Feminismus hat ja die weibliche Sexualität eine Art Sprache gefunden, aber eben eher die jüngere coole Frau und eben nicht die ältere Frau. Und also zu meiner Überraschung hat mein Roman auf relativ große Interesse gestoßen, und ich glaube gerade deshalb, weil es ein Versuch ist, eine Sprache zu finden für diese Realität. Und der Roman handelt ja auch es gibt ja auch andere Fäden in diesem Roman, eine Art Selbstfindung für diese Frau.
Und man muss unbedingt dazu sagen, dass dein Roman jetzt kein so Trauer, Heul, ach wie doof ist es, alt zu werden Buch ist, sondern wirklich sehr witzig und toll geschrieben ist. Und das liegt eben an dieser Heldin, die auch die Komik dieser ganzen Situation immer im Blick hat. Es wird auch viel von Deutschland die Rede, ist auch so herrliche Sätze über die deutsche Sprache und über Berlin, wo sie sich erstmal hinflüchtet. Ich habe am Ende gedacht, ich möchte eine Fortsetzung, und ich wünsche ihr, dass sie ein heißes Wochenende mit ihrem neuen Lover in Berlin verbringt, Luxushotel, sie hat ja Geld und der junge Kerl ist gerade mal 35, wie wäre das?
An für sich eine gute Idee. Aber die Frage ist, ob sie sich tatsächlich für einen so jungen Mann interessieren würde. Das muss ich erforschen.
Wenke Mühleisen, Dankeschön für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Oslo.
Danke, Joachim.
Für dich und deinen famosen Roman Alles, wovor ich Angst habe, ist schon passiert. Amor Mixtus. Das Buch ist bei Nagel und Kimmich erschienen. Übersetzt hat es Ina Kronberger. 224 Seiten kosten 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Felix Unger und ich habe mit meiner Tochter gelesen Guck mal, was ich kann von Andrea Peter. Das ist ein Bilderbuch ab 24 Monaten. Ich glaube, wir haben ein bisschen früher angefangen, was eine tolle solidarische Tiergruppe sich gegenseitig vorführt, hilft, unterstützt. Ich habe besonders gemocht, dass wir plötzlich das Buch um 90 Grad drehen mussten, weil das Format auch verändert wurde, was beim ersten Durchlesen zu großer Verwirrung führte. Und dann gibt es da noch ein, zwei Highlights im weiteren Verlauf, und am Schluss werden wir auch noch aufgefordert, etwas mitzumachen. Und das fand ich und wir super.
In Hamburg treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker, und Felix Unger empfiehlt uns mit dem Töchterchen Guck mal, was ich kann. Das Bilderbuch von Andrea Peter, ein interaktiver Vorlesespaß. Im Verlag Ars Edition ist es veröffentlicht mit 36 Seiten für rund 13 Euro. Es ist jetzt genau 30 Jahre her. 1995 erschien in den USA der Roman Tortilla Curtain. Bei uns unter dem Titel Amerika. Spanisch geschrieben. Und das Buch schilderte das Schicksal illegaler mexikanischer Migranten in Kalifornien. Das Buch löste in den USA eine scharfe Kontroverse aus, wurde dann aber schnell zum Klassiker und international zu einem seiner größten Erfolge von T.C. Boyle. Und an diesen Roman mussten wir denken, als die Bilder aus Kalifornien kamen, von Raids and Riots, von Razzien und Protesten gegen die aktuelle Migrationspolitik der Trump-Regierung. T.C. Boyle lebt in Kalifornien und ist jetzt am Telefon. Hello, welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Boyle.
Yes, it's good to hear your voice again.
Als vor 3 Wochen die US-Einwanderungsbehörden die ersten Razzien im Raum Los Angeles durchführten, um illegale Migranten zu verhaften und abzuschieben, kam es zu gewaltsamen Protesten. Präsident Trump setzte die Nationalgarde in Marsch. Wie haben Sie, Mr. Boyle, diese Ereignisse verfolgt? Die Bilder gingen um die ganze Welt.
Ja, Sie haben ja nochmal meinen Roman erwähnt, Tortilla Curtain oder Amerika, wie er in Deutschland hieß. Und ich wünschte mir manchmal, dass die Dinge, die ich so vorausahne, nicht immer wahr werden würden. Und als dann eben auch die Proteste gegen Trump waren, No King's Day, also gegen König, da habe ich an diesen Protesten in Santa Barbara teilgenommen. Und hier war es relativ ruhig. Mein Sohn jedoch war in Los Angeles und er hat gesagt, man konnte wirklich spüren, was für eine Spannung dort herrscht.
In downtown LA.
Ja, und mit welchem Gefühl haben Sie die Tage danach vor dem Fernseher gesessen?
I don't sit in front of the TV.
Also ich sitze nicht vor dem Fernseher und verfolge die Nachrichten dort. Ich benutze da andere Quellen, zum Beispiel das National Public Radio, also das nationale öffentliche Radio in Amerika. Oder ich lese die Zeitung, nehme die New Yorker beispielsweise. Ich mich gefühlt habe, ja, ich war einfach depressiv. Ich war einfach zutiefst niedergeschlagen und sehe eigentlich keine Hoffnung. Ich sehe so, die Faschisten haben die Macht erobert und sie werden diese Macht so schnell nicht mehr abgeben. Ja, natürlich, wenn ich jetzt an Hoffnung denke, habe ich schon die Hoffnung, dass irgendwann in einer Fernseher in Zukunft sich etwas ändert, aber das ist für mich sehr weit weg.
There will be some change in the future, but the future looks distant to me at this point.
Was aber auch weltweit Schlagzeilen machte, Mr. Boyle, der Gouverneur Kaliforniens Gavin Newsom hat die Entscheidung seines Präsidenten scharf kritisiert. Auch die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, hat Partei für Migrantinnen und Migranten ergriffen. Aus unserer Sicht sind das mutige, vernünftige Menschen. Welche Rolle spielt dieser Widerstand in den USA?
Things move in cycles, and I hope that this cycle will one day end. I see no end to it right now.
Also ich glaube, Geschichte entwickelt sich ja so in kreisförmigen Bewegungen. Und zurzeit sehe ich kein Ende dieser Bewegung, zurzeit dieses Kreises, in dem wir zurzeit leben. Das Militär ist immer noch in Los Angeles. Die Marines sind vor Ort, sie sind bewaffnet und sie wenden sich eigentlich gegen das eigene Volk. Und ich glaube, als Autor von Tortilla Curtain nach wie vor daran, ja, wir müssen unsere Grenzen beschützen. Und natürlich die illegale Einwanderung ist in gewisser Weise eine Verhöhnung der legalen Einwanderung. Aber dennoch ist Terror überhaupt kein Weg, dem Einhalt zu gebieten. Und Grenzkontrollen ja, aber eben nicht mit Militär. Und interessanterweise hat Trump eben die Nationalgarde in Kalifornien geholt, einem Bundesland, was der Opposition angehört. Aber in anderen amerikanischen Bundesländern wie Texas oder Florida, da gibt es keine solche militärischen Maßnahmen. Also er wendet sie dann an, wenn es ihm passt.
He is selectively taking the liberal states and twisting the tourniquet around them.
Sie haben nie einen Hehl aus Ihrer Überzeugung gemacht, Mr. Boyle, als liberal-demokratischer Amerikaner, haben sich auch hier bei uns im Programm schon zur ersten Amtszeit von Donald Trump gegen ihn gestellt, gegen seine Politik, seinen Stil, haben auch immer vor ihm gewarnt. Was ist jetzt doch anders auch für Sie persönlich in dieser zweiten Amtszeit? Ich meine, diese ganzen radikalen Maßnahmen hat er ja schon im Wahlkampf angekündigt.
We've talked about this before, Joachim, you and I. I feel somewhat powerless. I have been criticizing him since he emerged on the scene and warning of just where the United States is headed, that is, into an autocracy, which is where we are now. And the suspension of democratic norms.
Wir haben ja schon darüber geredet. Ich habe ja genug vor Trump gewarnt, sei es im Fernsehen, sei es im Radio, sei es in meinen Büchern. Aber ich habe immer gesagt, Amerika entwickelt sich zu einer Autokratie. Ich habe davor gewarnt. Das Problem ist einfach nur, die Leute, die meine Bücher lesen, die mir zuhören, die sind mit mir ja schon einer Meinung. Und ich erreiche leider nicht irgendwelche anderen, die vielleicht nicht mit mir einer Meinung sind. Und deswegen bin ich da zurzeit irgendwie machtlos. Ich weiß auch nicht genau, was man machen kann. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es vielleicht wieder eine Art Massenbewegung gibt, wie damals gegen den Vietnamkrieg. Aber die sehe ich zurzeit noch nicht gegen Trump. Und dann bin ich überhaupt skeptisch, ob er die nächsten freien Wahlen überhaupt zulassen wird, weil er ist jetzt am Gipfel der Macht. Er ist jetzt der Autokrat. Er hat es geschafft, dass der oberste Gerichtshof ihm jetzt schon vorausschauend Straffreiheit zugesichert hat. Er kann jedes Verbrechen verüben, was er nur will. Diesen obersten Gerichtshof, den hat er ja auch zusammengestellt. Und daher ist das einzige Interesse, was er nur noch hat, es sich zu bereichern. Das ist die größte Kleptokratie, die wir je gesehen haben, und seine Macht zu erhalten.
There is no curb on him. So why would he care what the populace wants? He doesn't. He is in supreme command now. He doesn't care about anything except his own enrichment. This is the worst kleptocracy, of course, we've ever seen. And his own power.
Aber Stichwort Widerstand, Mr. Boyle. Wie schätzen Sie denn den ein insgesamt jetzt gegen diese Politik? No Kings stand auf den Plakaten bei den großen landesweiten Demonstrationen. 5 Millionen Menschen gingen auf die Straße. Sie waren auch dabei. Das ist doch ein Zeichen, das Hoffnung machen könnte.
Yes, of course, Joachim. The worst thing he's done is that we have to talk about him all the time. You know, I can't do an interview with foreign correspondents anymore without
it. Ja, sicher. Natürlich gibt es in einer gewissen Form auch Hoffnung. Aber das Schlimme ist ja, dass wir immer nur über ihn reden. Die ganze Zeit. Wem ich jetzt auch immer, wenn ich ausländischen Medien Interviews gebe, ich muss immer über Trump reden. Und wäre es nicht viel besser, wenn wir über Literatur reden würden, wenn wir über Natur reden würden, über vielleicht Lebensfreude und nicht immer nur diese ganzen Horrormeldungen, die ja nicht nur aus Amerika kommen. Und ja, ich schreibe gegen Trump. Ich habe gerade eine Kurzgeschichte geschrieben, die sich direkt mit ihm auseinandersetzt. Und ich hoffe natürlich, dass sich mit der Zeit etwas ändert. Aber zurzeit in unserem Alltag müssen wir mit diesem Horror leben.
Maybe it will have an effect over time, but right now, day to day, we are living with this horror.
Wir mussten, wie gesagt, sofort an Ihren Roman denken, in dem Sie die ganze Migrationsproblematik dargestellt haben, Mr. Boyle. Und in vielen anderen Büchern haben Sie aktuelle Konflikte in der US-Gesellschaft thematisiert, die Waffenverrücktheit, die Klimadiskussion. Wie gehen Sie als Schriftsteller aber auch mit der Situation, mit der politischen um? Können Sie noch so weiterschreiben wie bisher?
Am I as calm as I once was? I think I'm calm to the point of comatose. I'm so depressed. But yes, as you point out,
zurzeit fühle ich mich so ein bisschen wie erschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon niedergeschlagen zurzeit. Aber auch wenn ich versuche, nicht immer zu politisch zu sein, interessieren mich natürlich aktuelle Entwicklungen. Sie haben es erwähnt, ich schreibe sehr gerne eben auch über das, was mit der Natur geschieht, was man den Klimawandel nennen kann, was Erderwärmung ist. Und das mache ich nach wie vor. Im Herbst erscheint mein neues Buch. Und ich habe auch eine Reihe von Kurzgeschichten geschrieben. Eine davon hatte ich ja schon bereits kurz erwähnt. Die heißt 2036 und ist eine Satire auf das politische Washington, eigentlich von heute. Aber ich möchte nicht in meiner Arbeit sozusagen zur Geisel dieses einen Mannes werden und mich die ganze Zeit immer nur mit ihm befassen.
That's about as near as I'm going to come to it in my work, because I don't want my work to be captured by this man.
Was wir immer so mochten und was, glaube ich, ja, Hunderttausende von deutschen Leserinnen und Leser auch immer so mögen, ist ihr Humor in ihren Büchern, T.C. Boyle. Im Herbst erscheint, die haben es gesagt, ihr neuer Roman No Way Home. Heißt er im Englischen, Abschied wird er bei uns heißen. Damit kommen Sie auch wieder auf Deutschland-Tournee. Können sich Ihre vielen deutschen Fans denn wieder auf diese lustigen Social-Media-Posts von Ihnen auf Instagram und X freuen? Oder ist Ihnen dieser Spaß auch vergangen?
Well, yes, I will be doing the German tour in the fall. I'll be in Berlin, Hamburg, Munich, Stuttgart, Düsseldorf and also in that other country you may know called Austria to Vienna.
Ja, ich komme im Herbst nach Deutschland, unter anderem nach Berlin, Hamburg und München. Und dann gibt es ja noch dieses andere Nachbarland, was man Österreich nennt. Wir werden auch in Wien sein für einen Auftritt. Und ich werde mich nach wie vor auf X melden, auch in anderen sozialen Medien, auch auf Blue Sky. Und ich mag es eben manchmal, die Dinge ein bisschen leichter zu nehmen, gerade wenn es um Online-Sachen geht. Die Leute kommen zu den Lesungen, stellen mir sehr ernste Fragen. Und dann braucht man auch manchmal vielleicht so eine Art Gegenpol. Und ich mag es schon, dann eben auch ja, humorvoll Posts abzusetzen.
They can ask serious questions about literature and my work, and that's fine. But we also can just live our daily lives and comment on them, and often in whimsical ways.
Ja, und dann, das darf ich jetzt schon ankündigen, werden Sie mit Ihrem neuen Roman auch bei uns sein in der Leszeit. Dann heißt es wieder In Touch with T.C. Boyle, eine Stunde lang mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ende November wird das sein. Für jetzt, für heute, vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
When I see you in November, my dear fellow, we will have great good fun. We will talk about the new novel. And perhaps politically things will have gotten a little bit better because they certainly can't get any worse than they are now. Okay, tschüss.
Ja, tschüss zurück, bis dann, T.C. Boyle. Ja, politische Dinge können sich auch wieder verändern. Schlechter kann es kaum mehr kommen, das ist seine Hoffnung. Aber er freut sich mit uns auf den Besuch in Deutschland. We'll have great good fun. Dieses Gespräch mit T.C. Boyle haben wir wegen der Zeitverschiebung gestern Abend aufgezeichnet. Jörg Taschmann hat es übersetzt und auch ihm besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ida ist wunderschön, doch jetzt mit Mitte 70 ist sie vom Leben, den Männern und sich selbst enttäuscht. Als die alte Frau die Wohnung verliert, geht sie auf das Angebot einer Freundin ein. Sie zieht mit in Elviras Landhäuschen, die dort ihren spätpubertierenden und kognitiv beeinträchtigten Enkel betreut. In unser Ole. Morgen Abend liest die Autorin Katja Lange-Müller aus ihrem literarischen Kammerspiel in Potsdam. Elvira verwöhnt und gängelt ihren Enkel, bis ein Unglück geschieht und Oles Mutter nach Jahren des Kontaktabbruchs vor der Tür steht. Die Frauen umkreisen einander und nach offenbaren sich die Abgründe ihrer Familiengeschichte. Katja Lange-Müller.
Frauen meiner Generation, die jetzt so um die 70 sind, bisschen jünger, bisschen älter, die mir erzählt haben, dass ihre Mütter lieber Jungs gehabt hätten und dass sie das alle auch gespürt haben oder zu spüren bekamen.
Unser Ole. Katja Lange-Müller liest morgen Abend um 19 Uhr im Thalia in Potsdam. Hans Ticher zählt zu den herausragenden Illustratoren der Gegenwart und gilt als einziger Pop-Art-Künstler der DDR. Das Feininger Museum in Quedlinburg zeigt Tichers Buch- und Plakatkunst. 1940 geboren, eroberte Ticher mit kugelrunden Formen und knallig bunten Farben das Kinderbuch, ein Medium, das in der DDR große künstlerische Freiheit bot. Hans Ticher.
Ich habe es öfters mal gesehen, dass da die Kinder bei irgendwelchen Messen oder Ständen das Zeug in der Hand hatten und die Eltern dann entsetzt sind, dass sie es in der Hand rissen und wieder zurücklegten.
Hans Ticher, Kugel, Kegel, Körperkult. Feininger Museum Quedlinburg bis 8. September. Wie war das in den Nullerjahren, als rechtes Gedankengut zum Mainstream unter Jugendlichen wurde? Annegret Liebhold erzählt in Untergrund von ihren eigenen Erfahrungen. Heute Abend liest die Autorin in Nürnberg. Eine Referendarin flieht aus dem NSU-Prozess, den sie mit ihren SchülerInnen besucht. Alles erinnert sie an ihre eigene Jugend. Sie fährt in die fränkische Provinz, besucht das Dorf ihrer Kindheit und bricht das familiäre Schweigen. Warum hat sie ausgerechnet in der rechten Szene Zugehörigkeit und Anerkennung gefunden und auch vor Gewalttaten nicht zurückgeschreckt?
Was sie in dieser Nacht getan hatten, war Franka immer wie ein blöder Jugendstreich erschienen. Selbst während des Jugendprozesses begriff sie die Ungeheuerlichkeit ihrer Tat nicht. Plötzlich wurde ihr klar, ich bin damals rechtsradikal gewesen.
Untergrund. Annegret Liebhold liest aus ihrem Debüt heute Abend um 19 Uhr Literaturhaus Nürnberg.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem Buch zu einem Thema, das mindestens 9 Millionen Frauen in Deutschland interessieren dürfte, denn sie befinden sich in den Wechseljahren. Diese Zahl habe ich vorab von meiner Kollegin Kim Kindermann geflüstert bekommen, die jetzt im Studio ist. Sie wird uns jetzt heiß vorstellen. So knapp lautet der Titel des Buches, das Stefanie D. Velasco geschrieben hat. Eine Liebeserklärung an die Wechseljahre, wie es weiter heißt. Hallo Kim.
Hallo.
Stefanie D. Velasco ist eine prominente Schauspielerin, aber inzwischen auch als Autorin bekannt, hat mehrere erfolgreiche Jugendbücher geschrieben. Sie ist Jahrgang 1978. Was ist das jetzt für ein Buch, Kim? Diese Liebeserklärung an die Wechseljahre hört sich nicht nach Sachbuch an, oder doch?
Es ist ein Essay, also so ein erzählendes, sachliches Essay, knapp 100 Seiten dick. Und jetzt eine, wie du ja schon gesagt hast, Liebeserklärung an die Wechseljahre und damit ja so ein bisschen eine Verheißung, ein Versprechen auf Erneuerung, auf eine Chance. Denn wer nicht mehr blutet, dem stehen ja jetzt neue Wege zur Verfügung. Also Frauen können jetzt plötzlich in diesem anderen, nicht mehr patriarchal geprägten Weg sozusagen was Neues probieren, trotz der zermürbenden Schlaflosigkeit, der unkontrollierten Wutanfälle, der Hitzewallung, des sich Fremdfühlens im eigenen Körper, wo der Schock über die grauen Haare nur das erste Zeichen ist, das ist. Und wie das geht, das fragt sich die Autorin hier schreibend und wir folgen ihr jetzt auf dieser Suche.
Hört sich doch gut an.
Ja, tatsächlich muss ich aber vorweg schicken, es gibt ja immer ganz viele Bücher zu diesem Thema. Die werden ja gerade inflationär geschrieben. Und dann gibt es da solche Bücher, die so einschlagen, die wirklich sprachlos machen, die neues Wissen liefern oder einen in ihrem Stil umhauen. Zum Beispiel Miranda Julies Roman Auf allen Vieren ist so ein Buch gewesen. Das ist so atem- und schamlos, wie diese Frau in den Wechseljahren eben flieht, sich ihren Geschlechterrollen verweigert und sich jetzt so richtig lustvoll und unverfroren gebärdet. Und ganz großartig dann auch die Gynäkologin Sheila DeLees, die hat sozusagen gegen die Mythen ihres Faches angeschrieben und Frauen im besten Sinne des Wortes aufgeklärt über ihre körperlichen Abläufe. Und ich denke mal, das war 2000, als das Buch geschrieben wurde. 2005, Entschuldigung. Und ich glaube, viele Leserinnen haben da zum ersten Mal sowas überhaupt gelesen, also sich überhaupt damit auseinandergesetzt. Also tatsächlich war Woman on Fire so ein Startschuss für diese ganzen Bücher über dieses Thema Wechseljahre. Und dazu muss man sagen, allein im letzten Jahr sind 308 Bücher zu diesem Thema erschienen. Und insgesamt, habe ich geschaut, gibt es über 1000 Titel zum Thema. Und jetzt eben auch heiß von Stefanie
De Valesco. 308 Titel in einem Jahr.
Ja, also genau, ab jetzt sozusagen. Wir sind ja in der Hälfte 2025. Oh, und wenn Gott. Man jetzt 2024 noch dazu nimmt.
Aber gut, was macht jetzt die Stefanie De Valesco? Wie geht sie denn an das Thema heran, damit um? Sehr persönlich.
Ja, schon, total, ne? Schonungslos, ehrlich aus der Ich-Perspektive. Wir lernen ihre Mutter kennen, ihren Hund, ihre Freundin, die eben sozusagen mit ihr zeitgleich genau dasselbe erlebt. Und lesend begleiten wir sie jetzt durch ihr Leben, das sie eben mit Mitte 40 dann schlagartig verändert, als sie das erste graue Haar erkennt. Und da schreibt sie, und das ist so was Nettes, was da wirklich in ihrem Buch auch immer wieder vorkommt, noch heute kann ich zwischen den Fingern dieses Haar spüren. Es hatte nicht nur eine andere Farbe, sondern auch eine völlig andere Textur, rau und hart wie Draht, seltsam im Zickzack gebogen, wie eine Antenne, die noch nicht richtig weiß, in welche Richtung sie sich aufstellen soll. Und man liest das, freut sich, klingt vielversprechend, wie überhaupt ganz viele Stellen in diesem Buch neugierig machen, hinreißend geschrieben sind. Und vor allem dann, finde ich, wenn die Autorin so ironisch, selbstkritisch über sich selbst schreibt, sich unter die Lupe nimmt und dann, als sie sich mal im Spiegel nachts betrachtet, dann sagt, also irgendwie sehe ich aus wie ein Werwolf in einem alten Dirty Dancing T-Shirt mit rot gerenderten Augen und mein Fell, das sprießt drahtig in alle Richtungen. Also ganz amüsant.
Aber das heißt doch, dass sie so alles, was sie erlebt und wie sie es erlebt, diese ganzen Veränderungen ja mit einem heiteren Schulterzucken begleitet? Oder geht's doch tief?
Also es geht tief. Also wie alle Frauen, die in die Wechseljahren kommen, erlebt sie eben Irritation, Unwissenheit, Schock, Wut, Verunsicherung. Aber eben das Ganze begleitet sie auch mit einer sehr großen Portion Neugier. Und von dieser Selbstschau taucht sie eben tief in die Frage rein, wie komme ich jetzt eigentlich durch diese Zeit? Und dann recherchiert sie. Sie liest viel, sie berichtet davon. Das macht sie sehr klug, sehr weitreichend. Und am besten, muss ich sagen, haben mir die Berichte über die Besuche bei der Frauenärztin gefallen. Das ist ein echtes Highlight. Denn auch dort herrscht mitunter einfach schlichte Überforderung. Ein grandioses Unwissen, das fulminant daneben ist, wenn man eben überlegt, wie du ja vorhin schon gesagt hast, 9 Millionen Frauen durchlaufen das derzeit. Also all das, diese Spurensuche, ihre Recherche, das dient dann bei ihr dazu, dass sie zum Schluss sagt, also die Wechseljahre, die sind keine Krankheit, sondern sie bieten eben eine Chance.
Mhm. Jetzt hast du aber schon diese Zick-Zick-Zick-Bücher erwähnt, Kim, zu diesem wichtigen Thema. Und es gibt ja anscheinend dann auch ein großes Publikum, das sie liest und kauft. Man fügt denn die Stefanie de Velasco mit ihrem Buch denn nun was Neues, Originelles hinzu, dass man ihr Buch auch noch lesen soll?
Also ich würde mal sagen, ja und nein. Also je weniger, je mehr man über diese Sachen erfährt, umso wichtiger, umso besser. Das Tabu Wechseljahre wird gebrochen. Aber ich finde jetzt wirklich hier bei Heiß, da ist nicht wirklich was Neues drin. Das hat es alles schon gegeben. Die Selbstschau, die Fragen, die Hexenanalogien, die Vergleiche zwischen Pubertät und Wechseljahre. Achtung, das Gehirn schrumpft, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und dann eben diesen Aufruf zum endgültigen Ich-Werden, zur Befreiung und zur Erneuerung. Und das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, denn sie hätte die Chance gehabt, was Neues zu schreiben. Ich habe ja gesagt, ihre Mutter kommt häufig vor, die wird thematisiert. Und ich finde, ein generationsübergreifendes Essay darüber, warum Mütter bis heute es nicht schaffen, ihre Töchter zu informieren, mit ihnen im Gespräch zu bleiben, ihnen Mut zuzusprechen, das passiert hier nicht. Und das ist wirklich so ein bisschen eine Chance, die hier vertan wurde. Also insofern toll gewesen, eine interessante Spurensuche zusammen im Dialog. Das wäre was gewesen, das hätte einen richtig vom Stuhl gehauen. Und insofern bleibt diese Stärke ungenutzt. Schade. Und so fragt man sich eben ein bisschen am Ende, muss jetzt jede begabte Schriftstellerin, die selbst in die Wechseljahre kommt, uns teilhaben lassen an ihren mitunter schräg, grausam, traurig, lustigen Erlebnissen.
Heiß. Liebeserklärung in die Wechseljahre, das Buch von Stefanie de Velasco, jetzt bei Hansa Berlin erschienen. 100 Seiten kosten 20 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank dir, Kim. Deine Besprechung, alle Angaben zum Buch wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de.